Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch die kommende Stunde begleiten. Ist Ihnen folgender Slogan in Diskussionen auch schon entgegengeschleudert worden? Jesus ja, Kirche nein. Oder oft hört man auch, wenn Menschen über das eine oder andere verärgert sind, dass sie sagen, dass sie aus diesem Verein austreten werden und meinen damit die Kirche. Die Kirche ein Verein, so wie der Sport- oder Gesangsverein? Mal ehrlich, wenn Sie spontan gefragt würden, könnten Sie Antwort geben, was denn die Kirche wirklich ist und warum sie nicht nur mit einem bloßen Verein verglichen werden kann? Die Kirche, zu der wir uns Sonntag für Sonntag im Glaubensbekenntnis bekennen? Gemeinsam mit Professor Dr. Christofoli aus Trier blicken wir seit geraumer Zeit in einer kleinen Reihe auf die spirituellen Impulse aus der Theologie von Benedikt XVI. Und in der kommenden Stunde nehmen wir in dieser Reihe ganz speziell die Kirche in unseren Blickpunkt. Und zwar die Kirche, wie sie der emeritierte Papst Benedikt XVI. Als Papst, aber auch als Theologe sieht. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen. Grüß Gott, Herr Professor Rohli.
Ja, grüß Gott, Frau Frey. Grüßen Sie.
Wie gesagt, in einem weiteren Teil unserer kleinen Reihe geht es heute um Benedikt XVI. Und die Kirche. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was bedeutet für dich die Kirche? Wenn man heute Menschen mit dieser Frage konfrontiert, wir haben es gerade ja auch im Eingangsstatement gehört, da erhält man ganz unterschiedliche Antworten, die eine große Spannbreite aufweisen. Oft ist dabei festzustellen, dass nicht wenige Menschen sehr äußerlich auf die Kirche blicken. Sie erscheint ihnen als ein äußerer Apparat, als eine Institution unter anderen, ja als eine Einrichtung im Gefüge menschlichen Zusammenlebens wie andere Vereine, Vereinigungen auch. Unter den Antworten finden sich aber auch viele, die von einer fast familiären Beziehung zur Kirche sprechen. Die Kirche ist ihnen Heimat, sie ist ihnen Familie, Glaubensort, prägender Bestandteil ihres alltäglichen Lebens. Wenn wir in unser Glaubensbekenntnis schauen, dann bekennen wir die Kirche als die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Sie ist damit also auch Gegenstand des Glaubens, sie gehört zu ihm. Der Glaube an Gott ist ohne die Kirche nicht denkbar. Die Kirche ist notwendig auch Heilsgemeinschaft, in der ich Gottes Gnade und Liebe empfange. Oder, wie es das Zweite Vatikanische Konzil ausdrückt, sie ist allgemeines Heilsinstrument Gottes in der und für die Welt. Und so erscheint uns die Kirche als ein Geschenk Gottes, das er den Menschen anvertraut hat. Die Familie Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen, Raum der göttlichen Gnade, in dem Gott selbst gegenwärtig ist und wirkt. Diese wenigen Gedankenstriche machen deutlich, wie unterschiedlich wir auf die Kirche blicken können. Heute wollen wir deshalb in unserer kleinen Sendereihe spirituelle Impulse aus der Theologie von Benedikt XVI. Der Frage nachgehen, wie Benedikt XVI. Als Theologe und als Papst die Kirche versteht. Wie sieht er sie? Wie hat er sie gelehrt? Wie hat er sie verständlich zu machen versucht? Darauf gäbe es wahrlich viel zu sagen, wenn wir die Theologie von Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Anschauen. Wir müssen uns deshalb hier auf einige wenige Aspekte beschränken. Aber beginnen wir sozusagen mit einer Grundeinsicht im sogenannten ekklesiologischen Denken von Benedikt XVI., also im Denken über die Ekklesia oder Ekklesia Gottes, die Versammlung der Gläubigen, die Kirche Gottes. Wenn ich mich für eine Partei einsetze, dann wird sie dadurch meine Partei. Die Kirche Jesu Christi aber ist nie meine Kirche, sondern immer seine Kirche. Das Wesen von Bekehrung besteht ja eben darin, dass ich nicht mehr meine Partei suche, die meine Interessen wahrnimmt und meinem Geschmack entspricht, sondern dass ich mich ihm in die Hände gebe und sein werde, Glied seines Leibes, der Kirche. Diese Worte entstammen einer Predigt von Kardinal Ratzinger, die dieser im Jahr 1990 im Priesterseminar zu Philadelphia in den Vereinigten Staaten hielt. Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation betonte mit Blick auf die geradezu bestürzende Aktualität der Situation in der Kirche von Korinth, wie sie in der Lesung der Messfeier dargestellt worden war, die beständige Notwendigkeit, die Kirche Jesu Christi von Gott her und nicht von den Interessen der Menschen her zu betrachten. Der Kardinal fuhr in dieser Predigt fort: Das Prinzip, aus dem heraus sich ein Club bildet, ist der eigene Geschmack. Das Prinzip aber, worauf die Kirche beruht, ist der Gehorsam gegenüber dem Herrn, wie wir es im Evangelium sehen. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Dem für die Kirche lebensnotwendigen Blick auf Gott, auf den, den sie durchbohrt haben, ist Josef Ratzinger in seinen Studien und Äußerungen zum Verständnis der Kirche stets treu geblieben. Auch und gerade als Benedikt der 16. Die Kirche ist keine Partei. Sie ist keine Partei menschlicher Interessen, die den Namen Christus trägt, sondern sie ist wesenhaft Kirche Jesu Christi, die ihren Ursprung, ihre Mitte und ihre Vollendung in dem findet, der in ihr als Gekreuzigter und Auferstandener lebt. Der innere Leitfaden, der die vielfältigen Überlegungen von Benedikt dem 16. zur Kirche miteinander verbindet, ist das Geheimnis der Eucharistie. Er denkt die Kirche in enger Anbindung an die Heilige Schrift und an die Kirchenväter von der Eucharistie her. Sie ist für ihn die Mitte der Kirche. Deshalb betont er auch einmal: In der Eucharistie baut Christus in Brot und Wein gegenwärtig und immer neu sich verschenkend die Kirche als seinen Leib auf und eint uns durch seinen auferstehenden Leib dem dreieinigen Gott und untereinander. Eucharistie geschieht am jeweiligen Ort und ist doch zugleich immer universal. So kann man ohne Zweifel sagen, dass dieser Begriff eine Synthese in sich trägt, die die Rede von der Kirche an die Rede von Gott und an das Leben aus Gott und mit Gott bindet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit gewinnen wir eine erste wichtige Grundperspektive für unser Denken über die Kirche. Die Kirche ist nicht von Menschen erschaffen. Sie ist vielmehr eine Gabe Gottes und daher stets von ihm her zu denken. Das mag wegen ihrer häufig menschlich schwachen Seite nicht immer leicht fallen. Doch dazu verhilft uns der Blick auf die Eucharistie. Sie steht in der Mitte der Kirche. Also die Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der sich für uns hingibt und sich uns als Brot des Lebens verschenkt. Um Kirche Gottes zu sein, bedarf es deshalb stets der Rückkehr in die Eucharistie, in die Begegnung mit dem Herrn der Kirche. Von ihm her ist die Kirche zu denken, von ihm her ist sie zu gestalten. In ihm findet sie ihren Ursprung. Damit kommen wir zu einem zweiten hilfreichen Gedanken. Eines der Hauptanliegen im theologischen Denken von Benedikt dem 16. ist die Erneuerung vom Ursprung her. Das gilt in herausragender Weise für die Kirche und ihre Herkunft, gemäß den Aussagen der Heiligen Schrift, die das Wesen der Kirche erschließen lassen. Grundlage dafür ist, so Josef Ratzinger, das neutestamentliche Zeugnis über Ursprung und Wesen der Kirche. Und da vor allem das kirchengründende Tun Jesu und die Selbstbezeichnung der Kirche als Ekklesia. Schauen wir zunächst auf das kirchengründende Handeln Jesu. Die Kirche gründet in Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Sie ist damit von ihrer geschichtlichen Existenz her sowohl rückbezogen auf das Gründungsgeschehen im Leben Jesu, aber auch immer vorwärts gerichtet auf ihre Vollendung, wenn Christus wiederkommt, zu richten, die Lebenden und die Toten, wie wir es im Credo beten. Das Handeln Jesu im Sinne eines kirchengründenden Tuns wird für Josef Ratzinger in der Berufung der 12 Apostel sichtbar. Das Herausrufen dieser 12 aus dem Kreis der Jünger bedeutet das Mitsein mit dem Herrn. Und zwar in engster Schicksalsgemeinschaft mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen. Diese 12 repräsentieren somit das 12-Stämmevolk des alten Bundes, das seiner Wiederherstellung entgegenharrt und hier zur Erfüllung gelangt. Die Apostel werden in Christus sozusagen zu den 12 Stammvätern des neuen Israels, des neuen Volkes Gottes. Mit der Aussage, und er machte 12, so lesen wir es beispielsweise im Lukasevangelium, bekundet Jesus die Absicht, dieses neue und umfassende Volk Gottes zu schaffen. Zugleich ist mit dem Kollegium der Apostel und mit Petrus als seinem Haupt die Grundgestalt des apostolischen Amtes durch Christus selbst diesem Volk Gottes eingestiftet. Also die Kirche verdankt sich selbst und ihre geistlichen Ämter nicht ihrem eigenen Willen, der damit ja auch veränderbar wäre, sondern dem Willen Jesu, der sich der Kirche im apostolischen Amt schenkt. Aber darüber hinaus, dass dieses kirchengründende Tun der Kirche als Volk Gottes bei Christus besonders wichtig ist, erhält sich für Benedikt den 16. der neutestamentliche Ursprung der Kirche auch in ihrer Selbstbezeichnung als Ecclesia, also als die vom Herrn zusammengerufene Versammlung des Volkes Gottes. Der Name Ecclesia, Versammlung, ist der eigentliche, das heißt der wesenhafte Titel für die Kirche Jesu Christi. Durch die Feier der Eucharistie und die Bezeichnung als Ecclesia bekennt die Kirche ihren Glauben daran, dass in ihr der Akt der endzeitlichen Versammlung des wahren Israel begonnen hat. Hier versammelt sich das himmlische Jerusalem. Hier wird die Gemeinschaft der Heiligen sichtbar. Und schließlich in seinem Buch Schauen auf den Durchbohrten sieht Josef Ratzinger in einer vielleicht stärker geistlich geprägten Betrachtung den Ursprung der Kirche in der geöffneten Seite des Gekreuzigten. Wasser und Blut, die aus der Wunde des Herrn heraustreten, sind nicht nur, so die Kirchenväter, Zeichen der Taufe, das Wasser, und die Eucharistie, das Blut, sondern sie sind zugleich Zeichen der sich ganz verströmenden Liebe, die der Geist gibt. Sie sind also Ursprung der Kirche. Hier entsteht durch Taufe und Eucharistie die Kirche. Und sie sind zugleich der Ort ihrer beständigen Erneuerung in der Kraft des Heiligen Geistes. Halten wir an dieser Stelle also fest, Jesus Christus hat in der Erwählung der 12 Apostel das neue Gottesvolk geschaffen, in das er als bleibende Mitte die Eucharistie gesetzt hat. Und die Urkirche bringt dies in ihrer Selbstbezeichnung als Ekklesia, als Versammlung zum Ausdruck. Einer Versammlung, die vom Herrn gerufen ist und sinnbildlich für das vollendete Jerusalem, für die Gemeinschaft der Heiligen steht. Darin findet also die Kirche ihren Ursprung. Und deswegen kann sie auch nur in und durch die Eucharistie Erneuerung finden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so kommen wir bereits zu einem weiteren wichtigen Gedanken im Sprechen von Benedikt dem 16. über die Kirche. Wir hatten herausgehoben diesen Gedanken der Erneuerung vom Ursprung her und haben auf diesen Ursprung nun geschaut, indem wir herausgestellt haben, die Kirche wird von Christus mit dem Blick auf die 12 Apostel als das neue Volk Gottes begründet. Diese Kirche, sie bezeichnet sich selbst als Versammlung Gottes, als Ecclesia Dei, die zugleich, so Josef Ratzinger, ihren Ursprung in der geöffneten Seite des Herrn am Kreuz, in Zeichen von Blut und Wasser, Taufe und Eucharistie findet. In seinem Kommentar zum ersten Kapitel der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils geht Josef Ratzinger dann auf die verschiedenen Bilder ein, die die Kirche beschreiben, und sagt, unter den vielen Bildern der Kirche nehmen zwei eine eindeutig vorrangige Stellung ein, nämlich Sache, durch die am meisten das verborgene Wesen der Kirche beschrieben werden kann. Und beide ergänzen sich dann zu einer Gesamtvision der Kirche, nämlich die Kirche als das Volk Gottes durch die Gemeinschaft mit Christus im Heiligen Geist. Und damit erschließt sich sehr schön das bewegende Bild von der Kirche als einer Ikone der Dreifaltigkeit, wie sie von den Konzilsvätern in derselben Kirchenkonstitution ausgedrückt worden ist. Wenn es dort heißt, so aber betet und arbeitet die Kirche zugleich, dass die Fülle der ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn und den Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirche ist demnach ein Abbild der Dreifaltigkeit. Und daher ist ihr Kennzeichen auch das Kreuz, das wir zu jedem Gebet und zu jeder Liturgie über uns zeichnen. Wenn wir sagen, im Namen des Vaters, der über uns ist und uns geschaffen hat, des Sohnes, der zu uns herabgestiegen ist und uns erlöst hat, und des Heiligen Geistes, der uns von allen Seiten umgibt und uns als Tröster und Beistand durchdringt. Um diese Gesamtperspektive zu bewahren, also die Kirche als Volk Gottes, vom Leib Christi her als Tempel des Heiligen Geistes, hat Benedikt XVI. Oft vor einer Reduzierung der Kirche auf dieses eine Bild, nämlich des Volkes Gottes, gewarnt. Eines Bildes, das immer dann in der Gefahr steht, wenn es losgelöst wird, von rein innerweltlichen Überzeugungen geprägt zu werden. Denn sähe man die Kirche nur als Volk, geriete sie schnell zu einem vereinsmäßigen Zusammenschluss der Mitglieder und ihrer Interessen, zu einer Art Partei, die über sich selbst befindet und sich ein Programm gibt. Um den Volk-Gottes-Begriff in diesem Zusammenhang aber richtig zu verstehen, bezieht sich Benedikt XVI. Deshalb immer wieder auf die Aussagen des heiligen Paulus zur Kirche als dem Leib Christi und fasst dabei zusammen, ich zitiere ihn, Kirche ist jene Gemeinschaft, die in der sichtbaren und geordneten Kultversammlung ihr unsichtbares Wesen als Leib Christi bestätigt und erfüllt. Das heißt, in die Kirche eingegliedert wird der Mensch durch die Taufe und in der Eucharistie geschieht sozusagen der Selbstvollzug der Gemeinschaft der Glaubenden, und zwar durch die Vereinigung mit dem dabei handelnden Christus, aus dem heraus der eine Leib Christi erwächst. Deshalb kann der heilige Paulus auch im 1. Korintherbrief Christus, die Kirche und den Leib gleichsetzen, ohne sie natürlich unterschiedslos zu identifizieren. Was daraus folgt, ist der Gedanke, wenn wir von der Kirche sprechen, müssen wir immer von der Kirche als Volk Gottes, vom Leib Christi als Tempel des Heiligen Geistes sprechen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen kleinen Vorschlag machen. Denken wir von nun an immer wieder daran, wenn wir das Kreuzzeichen machen, dass auch dies ein Bekenntnis zu unserem dreifaltigen Gott, aber damit auch zur Kirche als dem Abbild der Dreifaltigkeit ist. Es stellt da dieses Bekenntnis zu Gott und seiner Kirche als dem Volk Gottes, vom Leib Christi her, als Tempel des Heiligen Geistes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir bei diesem Bild noch ein wenig verweilen, von diesem dreifaltigen Abbild der Kirche, dann können wir zwei wichtige Konsequenzen mit Hilfe der Theologie von Benedikt XVI. Ziehen, die auch für unser Verständnis der Kirche wichtig sein können. Eine erste Konsequenz ist, wenn wir das Leib Christi-Bild uns vor Augen halten, dann wird uns darin erkennbar, dass die Kirche immer mehr ist als etwas Äußeres, mehr ist als eine äußere Organisation. Sie ist sozusagen ein lebendiger Organismus des Heiligen Geistes. Das ist eine erste wichtige Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen. Die Kirche ist immer sichtbar, aber sie ist zugleich auch unsichtbar. Sie ist sichtbar und Organismus des Heiligen Geistes, der in ihr wirkt. So sagt Josef Ratzinger einmal, wie der Mensch nur als Mitmensch Mensch sein kann, so kann er auch nur als Mitmensch im Wir der Kinder Gottes zum gemeinsamen Vater kommen. Das Einandertragen, das Füreinander und Voneinander erreicht hier seine eigentliche Tiefe, indem es ins Für uns Jesu Christi, in den Leib Christi eintritt, der der Organismus des Geistes ist. Das heißt, und das macht auch für unser Verständnis der Kirche vieles deutlich, jeder in der Kirche ist immer auf das Ganze der Kirche verwiesen. Der Gläubige weiß sich von dem Umfassenden der Kirche getragen, das ihn zum Zeitgenossen Jesu Christi macht und damit Gott in die Zeit und ihn in die Ewigkeit hinein vermittelt, wie es Benedikt XVI. Einmal sagt. Das heißt, der eine einzelne Getaufte ist nie Christ allein, sondern er ist immer eingewoben in den Organismus des Heiligen Geistes, in die Kirche. Das heißt, aus der Kirche heraus lebt der Glaube des Einzelnen. Und der Geist haucht der Kirche und auch dem Einzelnen diese Weite des Glaubens ein und wird darin zum Band einer notwendigen Spannung von Kontinuität und Erneuerung im Glauben der Kirche, von Bewahrung dessen, was uns im Glauben bereits geschenkt worden ist, aber auch von Fortschritt, der den Glauben weiterführen möchte, der ihn auch der nächsten Generation verkünden möchte. Das drückt die Lebendigkeit der Kirche als dem Organismus des Heiligen Geistes aus. Eine erste Konsequenz. Und noch eine zweite Konsequenz, die aus diesem Dreifaltigkeitsabbild der Kirche herrührt. Nämlich, dass die Mitte der Kirche als dem Organismus des Heiligen Geistes immer die Eucharistie ist. So sagt Josef Ratzinger einmal, Kirche ist Eucharistiegemeinschaft. Sie ist nicht einfach ein Volk. Aus vielen Völkern, in denen sie besteht, wird ein Volk durch den einen Tisch, den der Herr uns allen gedeckt hat. Die Kirche ist sozusagen ein Netz von Eucharistiegemeinschaften und sie wird immer wieder vereint durch den einen Leib, den wir alle empfangen. In der Eucharistie wird also der Gekreuzigte und Auferstandene zum Brot des Lebens, indem er seiner Kirche seinen Leib, ja sich selbst schenkt. Dabei wird der äußere Vorgang des Essens zum Ausdruck für die Durchdringung zweier Subjekte. So sagt Josef Ratzinger, Kommunion bedeutet deshalb, dass die scheinbar unübersteigliche Grenze meines Ichs aufgerissen wird und aufgerissen werden kann, weil zuerst Jesus sich selbst ganz hat auftun lassen, uns alle in sich hineingenommen und sich uns ganz übergeben hat. Kommunion bedeutet also Verschmelzung der Existenzen. Mit diesen Worten wird zugleich deutlich, wo immer die Eucharistie gefeiert wird, ist Jesus Christus und die ganze Kirche ganz gegenwärtig, ist Jesus Christus in ihr präsent. Ihr Gottesdienst ist also ihre Verfassung. Sie kann nicht ohne Eucharistie sein, sie kann nicht ohne Eucharistie leben, denn sie selbst ist ihrem Wesen nach Gottesdienst und darum Menschendienst, Dienst der Weltverwandlung, wie es Benedikt XVI. Ausdrückt. Das heißt, die Gläubigen treten bei der Feier der Heiligen Messe in die Struktur der Communicantes ein. Das heißt, sie sind in der Kommunion nicht nur mit dem Herrn verbunden, sondern zugleich auch mit der ganzen Schöpfung und den Menschen aller Orte und aller Zeiten, die Kirche als lebendiger Organismus.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Olli aus Trier betrachten wir heute Benedikt XVI. Und die Kirche, das Verständnis des ehemaligen, des emeritierten Papstes und Theologen Josef Ratzinger zur Kirche. Wir fahren nun fort mit der hierarchischen Verfassung der Kirche.
Halten wir noch einmal fest. Wir haben deutlich gesehen, dass es die Überzeugung des Glaubens ist, dass die Kirche und auch ihre Struktur ihren Ursprung in Jesus Christus selbst haben. Sie lebt von Christus her. Sie ist das Volk vom Leib Christi als Tempel des Heiligen Geistes. Das gilt dann auch für die sakramentalen Ämter in der Kirche. Wir sprechen oft von der Hierarchie der Kirche. Hierarchie bedeutet übersetzt heiliger Ursprung. Für Josef Ratzinger bezeugt diese Übersetzung Folgendes. Nach den Evangelien hat Christus selbst die Struktur seiner Sendung und seine Sendungsexistenz auf die Apostel übertragen, denen er seine Vollmacht übergibt und die er so an seine Vollmacht bindet. Diese Bindung an den Herrn, die den Menschen tun lässt, was nicht er kann, sondern der Herr tut, ist gleichbedeutend mit der sakramentalen Struktur. Damit ist nicht nur, liebe Hörerinnen und Hörer, die bleibende apostolische Abfolge der Bischöfe aufgewiesen. Also, dass Christus seine Vollmacht den Aposteln und die Aposteln ihren Nachfolgern, den Bischöfen, weitergibt. Eine Sukzession, also eine Abfolge, die sich im Sakrament der Weihe durch die Geschichte der Zeiten hindurch fortsetzt. Vielmehr begründet diese Abfolge auch die Verbindung immer wieder mit dem Ursprung, mit Jesus Christus selbst, also auch seiner Anwesenheit im Heute der Kirche. Er teilt sich im Sakrament stets neu als gegenwärtig mit und lässt so die Kirche seine Kirche, die Kirche Jesu Christi sein. Mit anderen Worten, so sagt es Josef Ratzinger einmal, ich zitiere ihn, hierarchischer Dienst ist deshalb Hüten eines Ursprungs. Eines Ursprungs, der heilig ist und nicht eigenmächtiges Verfügen und Beschließen. Das kirchliche Lehramt, überhaupt das Amt in der Kirche, entspricht nicht einer demokratischen Instanz, in der die Einzelnen ihren Willen an Repräsentanten delegieren und sich damit einverstanden erklären, dass der Mehrheitswille Gesetz sein soll. Ein sehr eindrückliches Wort. Die Kirche selbst in ihrem Wesen und ihre Ämter kommen von Christus her, indem er seine Vollmacht, die er vom Vater empfangen hat, den Aposteln und diese durch das Sakrament, durch Gebet und Handauflegung ihren Nachfolgern, den Bischöfen, übertragen, bis auf den heutigen Tag. Die Kirche ist demnach immer bischöflich, apostolisch strukturiert. Und dies nicht in dem Sinne, dass der einzelne Apostel etwas gilt, sondern dass Christus sie als 12 Apostel versammelt. Wir sprechen dann von der Kollegialität der Apostel und ihrer Nachfolger. Und diese Kollegialität, dass die Apostel zusammengesandt sind, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen, macht nach Benedikt dem 16. wesentliche Eigenschaften der Kirche deutlich. Ich nenne einmal 4. Ein erstes, dass die 12 Apostel in der Symbolik für das neue Volk Gottes stehen. Sie sind sozusagen die Stammväter der Kirche, die zusammenwirkend die frohe Botschaft in die Welt tragen. Ein zweites, die Kollegialität der Apostel ist wesentlich an die Eucharistie gebunden, denn sie wird durch das letzte Abendmahl gestiftet. Was die Apostel sind, das sind sie im Miteinander der 12 Apostel im Abendmahlsaal. Gemeinsam empfangen sie diese Vollmacht. Ein drittes, diese Kollegialität der Apostel wird mit dem Pfingstereignis apostolisch. Hier beginnt das Apostolat der Apostel und der Kirche im strengen Sinne. Sie werden ausgesandt, gemeinsam das Evangelium zu verkünden. Oder noch ein letzter Gedanke, dass das Kollegium der Apostel, das Kollegium der Bischöfe immer auch ein Haupt besitzt, im heiligen Petrus, beziehungsweise im Nachfolger des heiligen Petrus, des Papstes. Dass also die Kirche im Wesentlichen bischöflich verfasst ist, dass sie apostolisch geprägt ist, das erkennen wir in den 4 Eigenschaften der Kirche, von denen wir im Glaubensbekenntnis immer wieder sprechen. Benedikt XVI. Hat das einmal sehr schön ausgedrückt, indem er sagte, die Kirche ist eine, wie die Pfingstgemeinde, die im Gebet versammelt und einmütig war. Die Kirche ist heilig, nicht wegen ihrer Verdienste, sondern weil sie vom Heiligen Geist beseelt ihren Blick fest auf Christus gerichtet hält. Die Kirche ist katholisch, weil das Evangelium für alle Völker bestimmt ist. Die Kirche ist apostolisch, weil sie auf dem Fundament der Apostel errichtet ist und deren Lehren durch die ununterbrochene Kette der bischöflichen Sukzession, der bischöflichen Abfolge treu bewahrt wird. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein letzter kurzer Gedanke zu einigen wenigen Leitlinien im Denken von Josef Ratzinger über die Kirche sei der Beziehung von Kirche und Maria gewidmet. Für den emeritierten Papst entdeckt die Kirche in Maria ihr eigenes Antlitz, und zwar als Mutter und Jungfrau sowie als Braut des Herrn. Zunächst macht ein Blick auf die Kirche durch das Bild der Mutter und Jungfrau deutlich, dass die Kirche sich nicht im Institutionellen oder im Soziologischen verwirklicht. Wo die Kirche diese Züge trägt, wird ihr Geheimnis, das sich in der jungfräulichen Liebe und in der leiblichen Mutterschaft ausdrückt, nicht ganz bewusst. Deshalb betont Josef Ratzinger einmal: Kirche ist nicht Apparat, ist nicht bloß Institution. Sie ist Person. Sie ist eine Frau. Sie ist Mutter. Sie ist lebendig. Das marianische Verständnis der Kirche ist der entschiedenste Gegensatz zu einem bloß organisatorischen und bürokratischen Kirchenbegriff. Maria ist also die personale Verwirklichung der Kirche. Sie gibt als Jungfrau ihr freies Ja zu dem, der die Schöpfung erlösen und zu sich führen will. Sie wird in diesem Ja zur leiblichen Mutter des Herrn, dem Erlöser der Welt. Und in ihr wird auf diese Weise der freie, der gerettete Mensch sichtbar. Maria als Urbild der Kirche, als Jungfrau und Mutter. Aber es kommt das andere Bild genauso hinzu. Maria als die Sponsa Christi, die Braut Christi. Für Josef Ratzinger ist die leibhaftige Mutterschaft Mariens zugleich Ausdruck dafür, dass Maria die Braut, die Jüngerin des Bräutigams Christus ist. In ihr wird zugleich die Kirche als Braut sichtbar, die Kirche als Verschmelzung des Geschöpfs mit seinem Herrn in der bräutlichen Liebe. So heißt es bei Benedikt XVI., was die Kirche ist und sein soll, erfährt sie konkret im Hinschauen auf Maria. Sie ist ihr Spiegel, das reine Maß ihres Wesens, weil sie ganz im Maß Christi und Gottes steht, von ihm durchwohnt. Maria also als Jungfrau, als Mutter, als Braut ist das Urbild für die Kirche. Auch die Kirche ist Jungfrau, ist geliebte Jungfrau, geliebte Braut des Herrn, ist Mutter, die die Kinder zum ewigen Leben im Sakrament der Taufe gebiert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Betrachtung einiger weniger Leitgedanken zum Verständnis der Kirche im Denken von Benedikt XVI. Soll nun mit einem geistlichen Schlusswort zum Ende geführt werden. In der zu Beginn zitierten Predigt im Priesterseminar von Philadelphia in den Vereinigten Staaten sagte der damalige Kardinal Ratzinger noch: Die Gefahr ist heute groß, dass die Kirche in Religionsparteien zerfällt, die sich um einzelne Lehrer und Prediger scharen. Und dann gilt wieder: Ich bin des Apollo, ich des Paulus, ich des Kephas. So macht man auch Christus zur Partei. Der Maßstab des priesterlichen Dienstes ist die Selbstlosigkeit, die sich unter das Maß des Wortes Jesu stellt: Meine Lehre ist nicht meine Lehre. Nur wenn wir das in aller Wahrheit sagen können, sind wir Mitarbeiter Gottes, die pflanzen und tränken und so Teilhaber seines eigenen Werkes werden. Wir verkünden nicht uns, sondern ihn. Das erfordert unsere Demut, das Kreuz der Nachfolge. Aber gerade das befreit uns, macht unseren Dienst reich und groß. Wenn wir ihn verkündigen, werden wir Mitarbeiter Gottes. Und, so schloss der Kardinal, was könnte es Schöneres und Befreienderes geben? Ja, um dies erkennen und leben zu können, liebe Hörerinnen und Hörer, Mitarbeiter Gottes zu sein, bedarf es einer tiefen und treuen Liebe zu Christus und zu seinem Leib, der die Kirche ist. Es bedarf einer tiefen Liebe zu ihrem Ursprung und zu ihrer Mitte, zu Christus. Das Verständnis der Kirche im Denken von Benedikt im 16. atmet beides. Die Liebe zum Ursprung, die Liebe zur Mitte, zur Eucharistie, die Hoffnung auf die Vollendung. Auf diese Weise ist die Kirche uns ein Vorbild des Glaubens und ein beständiger Anstoß zur Heiligkeit in unseren verschiedenen Berufungen als Glieder der einen Kirche, als Mitarbeiter Gottes am Heil der Menschen, so wie es in Maria auf einzigartige Weise sichtbar wird. Deshalb dürfen wir uns vom Kardinal Ratzinger noch einmal fragen lassen, ja, was könnte es Schöneres und Befreienderes geben, Mitarbeiter Gottes am Heil der Menschen in der Kirche zu sein?
Benedikt der 16. und die Kirche, das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung. Gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier haben wir das Thema betrachtet, was bedeutet denn die Kirche in der Lehre des Theologen und Papstes Benedikt des 16. Sie können sich gerne noch in die Sendung mit einbringen. Erreicht hat uns aus der Schweiz Herr Leupi, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Ohli, grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben mir die Kirche ganz weit gemacht mit diesem Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt, ich habe manchmal nicht so ein gutes Gedächtnis, ich habe das so schön gefunden, dieses eben im Namen des Vaters, dass Sie gesagt haben, und des Sohnes, der zu uns herabgestiegen ist, und des Heiligen Geistes. Jetzt weiß ich nicht, darf ich Sie nochmal fragen, ja, nach diesen Sätzen, weil ich möchte es mir gern aufschreiben, das ist so schön.
Ja, ich... Das müsste man natürlich jetzt auch sichtbar machen, damit klar wird, also wir gehen beim Sprechen dieses Textes ja auch mit den Händen. Also wir gehen mit den Händen nach oben und sagen im Namen des Vaters. Aha. Da sage ich immer, der uns geschaffen hat, der auf uns herabblickt, der unser Ursprung ist. Ja, im Namen des Sohnes, der zu uns herabkommt, der Mensch wird, der stirbt und aufersteht. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns von allen Seiten umgibt und unser Tröster und Beistand ist.
Ah ja, das ist nämlich wunderbar. Mhm. Dann ist man ganz umfangen von dieser Liebe Gottes.
Genau.
Der unser Tröster ist,
Ja.
Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Danke.
Und Gottes Segen. Ja,
danke.
Wiederhören. Wiederhören, danke.
Jetzt, Herr Professor Ohli, wir haben jetzt sozusagen gehört, was die Kirche wirklich ist, also im tieferen Sinne ist. Und wenn man doch die Kirche, wie wir sie heute oft sehen, jetzt, wie im Anfangsstatement gesagt, viele sehen sie als Verein, sehen auch das, was... jetzt sagen wir, Sündhaftes an den Gliedern der Kirche ist, auch an einem selber, wie man als Mitglied der Kirche. Wie kann man da den Spagat spannen, dass man da nicht sozusagen das Kind mit dem Bad ausschüttet und sagt, ach, diese Kirche brauche ich aber nicht, sondern dass man sich wirklich bewusst bleibt, was die Kirche im Eigentlichen wirklich ist. Gibt es da praktische Hilfen?
Ja, letztens hat mir mal jemand so etwas seufzend und gesagt, ach, hätte Gott sich doch die Kirche aus Engeln gebildet. Und dann habe ich gesagt, aber er ist den anderen Weg gegangen, den Weg der Menschwerdung und damit auch der Hingabe und der Aussetzung an den Menschen. Also wenn er den Menschen beruft in die Kirche, die Apostel, die Jünger und dann durch die Geschichte der Zeiten hindurch diese Gemeinschaft von Menschen, in denen es immer Heiliges und Unheiliges, also Heiligkeit und Sünde gibt, dann ist es doch wohl der Wille Gottes. Das soll nicht alles rechtfertigen, aber dass die Kirche aus Menschen besteht mit ihren Fehlern und Schwächen und jeder muss ja dabei sich selbst anfangen, ist offensichtlich so stark auch vom Vertrauen, vom Zutrauen Gottes geprägt, dass das eigentlich für mich Grund zur Ermutigung ist, zu sagen, ja, wenn Gott so viel Zutrauen in den Menschen setzt, dann darf ich nicht anfangen und sagen, ja, also so eine Kirche will ich nicht. Mhm. Das ist ja dann der Wille Gottes. Benedikt XVI. Hat das mal sehr schön gesagt. Und sagt, die Kirche beginnt da neu, wo der Einzelne bereit ist, umzukehren und den Weg der Heiligkeit zu gehen. Mhm. Also nicht der Blick auf die anderen, der Blick auf das Schlechte oder das Übel, was es so gibt in der Kirche, das ist leicht. Aber bei sich selbst anzufangen, mhm. zu sagen, hier, ich bekehre mich, ich kehre um, ich erneuere mich, damit auch die Kirche an diesem Punkt neu werden kann. Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Aufforderung an jeden von uns.
Ja, wie Mutter Therese auch einmal in einem Interview um Journalisten geantwortet hat auf die Frage, was sich in der Kirche ändern muss. Und sie sagte, sie und ich. Mhm. Genau. Ja, Herr Professor Rohli, herzlichen Dank, dass Sie uns die Kirche, wie Sie einfach auch Benedikt XVI., der große Theologe unserer Zeit, wie man sagen muss, auch näher gebracht hat und wie sie zu verstehen ist. Danke, dass Sie uns da geholfen haben, auch zu einem tieferen Kirchenverständnis. Am Ende der Sendung dürfen wir Sie noch um Ihren Segen bitten. Sie, liebe Zuhörer, können diese Sendung am Wochenende bzw. am Montag dann auf Podcast nachhören oder Sie rufen dann beim CD-Dienst an 08328 921 120. Da bekommen Sie dann einen CD-Mitschnitt von der Sendung. Jetzt erbitten wir aber den Segen Gottes.
Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Johannes Paul II. Sowie alle Heiligen und Seligen, segne euch, all eure Anliegen, die ganze Kirche, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frei.